Hallo, bevor es losgeht, kurz noch etwas Persönliches. Ich weiß gar nicht, warum ich flüstere, denn ich will dir nur kurz von einer E-Mail erzählen, die ich bekommen habe, und zwar von Katrin. Sie hört meinen Podcast regelmäßig und hat sich für den Tipp mit Sally bedankt. Katrin hat Sally auf einer Reise durch Costa Rica genutzt, und zwar hauptsächlich für Google Maps, und sie schreibt, das war wirklich Gold wert. Und ihre Tochter war auch unterwegs, vor kurzem in Aserbaidschan und Südkorea auf einem Trip. Und ihre Tochter sagt, endlich keine Sicherheitsnadel mehr am Flughafen, um da umständlich die SIM-Karte rauszufummeln. Also, falls du Sally noch nicht kennst, das ist ein eSIM-Anbieter und unser treuer Werbepartner hier im Podcast, der nicht nur meine Arbeit hier unterstützt, sondern die auch viel Geld im Urlaub spart. Mit Sally kannst du vor jeder Reise ganz einfach ein günstiges Datenpaket buchen für über 200 Destinationen weltweit. Lad dir die Sally-App vorher runter, wähl den Datenplan aus und du bist schon nach der Landung sofort im günstigen Internet. Ohne SIM-Kartenwechsel und ohne Stress. Und wenn du meinen Code einfach aussteigen nutzt, bekommst du 15% Rabatt auf dein Datenpaket. Alle Infos und den Link zur App findest du natürlich in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Schaust dir also unbedingt mal an. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Es gibt Leute bei Instagram, die treten mit einer Maske auf, die leben in Dubai und versprechen wirklich alles mit so Sachen wie Copy Trading. Die sind vermeintlich erfolgreich, aber hinterher stellt sich dann immer raus, es funktioniert nicht so, wie es da immer ist. Und ich bin nicht reich geworden, sondern eher arm, weil meine ganze Kohle weg ist.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zu einer weiteren Spezialfolge. Ich bin Nicolas Kreuter und heute geht es um ein sehr wichtiges Thema beim Auswandern, und zwar ums Geld. Denn eine Auswanderung, die kostet nun mal Geld und in manchen Fällen sogar sehr viel. Und damit du mit einem satten Budget auswanderst, gibt es heute wertvolle Tipps. Bei mir ist gleich zu Gast ein Mann, der weiß, wie man auf finanziell sichere Füße kommt und wie man sich ein Vermögen aufbaut. Daniel Kort ist heute da, besser bekannt als der Finanzrocker. Er ist einer der erfolgreichsten Finanzblogger und Podcaster in Deutschland. Wichtig, diese Episode ist nicht nur spannend für alle, die auswandern wollen, sondern für jeden oder jede, die sich ein Vermögen aufbauen will. Also wenn du im Alter nicht auf die staatliche Rente vertraust, was ich auch nicht tue, dann hör unbedingt weiter. Diese Spezialfolge, und das ist ein weiterer Hinweis, wird nur für kurze Zeit für alle online verfügbar sein. Danach wechselt sie in den Mitgliederbereich vom neuen Einfach-Aussteigen-Club. Dort bekommst du weitere wertvolle Spezialepisoden zu wichtigen Auswandererthemen. Ich kann dir also nur empfehlen, werde jetzt Clubmitglied. Ab 5 Euro im Monat geht's schon los. Du unterstützt damit nicht nur meine Arbeit hier im Auswanderer-Podcast, sondern du bekommst dadurch auch Zugang zu unserer WhatsApp-Community-Gruppe, wo es noch mehr Tipps, Hilfe und Inspiration gibt. Alle Infos zum Club gibt's über den Link in den Shownotes.
Mein Podcast.
Ja, was hält viele Menschen von einem Leben im Traumland eigentlich ab? Eine Umfrage zeigt, es ist nicht die Angst vor der Auswanderung oder das Heimweh nach der Familie, die Fremdsprache, die man lernen muss. Nein, die meisten wandern nicht aus, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Auswanderung und ihr Leben im Ausland finanzieren sollen. Und genau deshalb habe ich Daniel Kort eingeladen. Seit 2015 ist er Finanzblogger, Podcaster, Speaker, Buchautor. Mit seinem Finanzrocker-Podcast und dem Finanzvisier-Rockt-Podcast hat er inzwischen über 400 Episoden veröffentlicht. Und in seinem Blog gibt es über 250 Artikel. Und Daniel hat es geschafft, sich ein Vermögen aufzubauen, obwohl er eigentlich gar nicht aus dem Finanzbereich, sondern aus dem Marketing ursprünglich kommt. Und in dieser Folge verrät er dir, wie auch du das schaffst, ja, dir selbst ein Vermögen aufzubauen, welche typischen Fehler du vermeiden solltest und wie du dein Geld für dich arbeiten lassen kannst. Also, lass uns loslegen. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Daniel.
Hallo Nicolas, vielen Dank für die Einladung.
Daniel, super, dass du da bist. Wo bist du gerade, beziehungsweise was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
Momentan sehe ich tatsächlich nicht so viel, weil die Rollläden runter sind. Wir haben strahlenden Sonnenschein und das stört so ein bisschen bei der Podcastaufnahme. Oh, aber normalerweise gucke ich auf ein Stück Wald in Lübeck und normalerweise ist es sehr schön, hier aus dem Fenster zu gucken.
Also jetzt musst du hier im Dunkeln sitzen, das wollen wir natürlich nicht. Also danach direkt wieder Rollläden hoch, wenn schon mal die Sonne scheint. Genau. Ich habe das in der Anmoderation schon ein bisschen erwähnt. Das Spannende bei dir ist, du kommst ursprünglich nicht aus dem Finanzbereich, sondern eigentlich aus Marketing, hast aber auch mal was anderes studiert. Und soweit ich weiß, hast du dich das erste Mal mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, damals noch so ein bisschen blauäugig, glaube ich, bevor du einen mehrmonatigen Aufenthalt nach Neuseeland geplant hast, beziehungsweise dahin aufgebrochen bist, oder?
Richtig, genau. Ich habe Geld geerbt, das war 2007, das war in den Endmonaten vom Studium. Da habe ich sehr viele Fehler gemacht mit dem Erbe, weil ich einfach auch selber der Meinung war, ich möchte mich um das Geld nicht kümmern. Ich habe keine Ahnung von Geld und von Finanzen und ich gehe gleich zum Bankberater und gebe dem mein Geld, weil der weiß ja, was damit zu tun ist. Und deswegen habe ich das Geld dann darüber angelegt und es klang auch alles sehr gut. Dann kam die Finanzkrise. Und dann war das nur noch die Hälfte wert, ne? Und ich habe den anderen Teil von dem Erbe, davon bin ich für 6 Monate nach Neuseeland gegangen, um dort zur Sprachschule zu gehen und bei Gastfamilien zu wohnen und Praktika zu absolvieren. Und den Rest wollte ich halt für die Zukunft dann anlegen. Und dann war 2009 halt nur noch die Hälfte dann davon da. Und 2013 wurde dieser Dachfonds, in den ich damals investiert habe, der wurde dann liquidiert aus Erfolglosigkeit. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich nehme jetzt das Geld in die eigenen Hände und fange an, mich damit auseinanderzusetzen und habe sehr viel Zeit und Muße dann da rein investiert, um zu verstehen, wie Geldanlage funktioniert, worauf ich bei den Finanzen achten muss. Und ja, das lief dann relativ schnell ziemlich gut. Und 2015 habe ich dann gesagt, das Wissen, was ich mir angeeignet habe, das möchte ich weitergeben. Und so ist dann vor knapp über 10 Jahren der Finanzrocker-Blog entstanden.
Kannst du was noch zu der Summe sagen, die du da verloren hast?
Naja, das war eine fünfstellige Summe. Keine hohe fünfstellige Summe, aber das war knapp eine fünfstellige Summe, die da weg war.
Ja, weil ich frage auch deswegen, ich kenne diese Geschichten auch aus dem Bekanntenkreis, also gerade teilweise noch so rund um die Dotcom-Blase rum, da haben eben viele dann auch in Aktien investiert, dann plötzlich alles verloren und dann, das ist eben der Unterschied, viele haben dann bis heute die Finger davon gelassen und haben gesagt, okay, wenn, dann kaufe ich mal ein bisschen Gold oder eben eine Immobilie oder so, aber vom Investieren, gerade in Aktienmarkt, lasse ich komplett die Finger. Was hat bei dir denn am Ende das ausgelöst, dass du gesagt hast, nein, ich will mich jetzt darum kümmern und ich will das auch verstehen.
Naja, ich habe nicht nur das Geld verloren, sondern ich habe auch noch andere Versicherungen abgeschlossen und dann so eine private Rentenversicherung. Und das hat mich über 5 Jahre dann 5.000 Euro an Gebühren gekostet, was mir vorher aber keiner gesagt hat. Natürlich stand es im Vertrag drin, auf Seite 8 irgendwo ganz weit unten. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe mich da nicht so wirklich drum geschert. Und ja, dann war im Endeffekt das Geld dann auch weg, die 5.000 Euro dann nochmal oben drauf. Und dann habe ich das mal zusammengerechnet und habe gedacht, naja, ich meine, bei dem Geld, was ich jetzt verloren habe, das hätte ich ja selber an der Börse anlegen können und hätte viel mehr davon gehabt. Und letztendlich war es dann auch so. Und deswegen habe ich für mich gesagt, ich muss mich darum selber kümmern.
Bevor du dann deinen Blog gestartet hast und den Podcast und dann damit auch anderen erklärt hast, wie das funktioniert oder wie du das gemacht hast, wie lange hat es erstmal für dich gedauert, bis du es verstanden hast und bis du quasi sicher warst, was du da tust?
Naja, das waren schon 2 Jahre und da war auch noch ein Zeitraum dazwischen, wo ich dann am Knie operiert wurde und wo ich mich nicht wirklich bewegen konnte. Und in der Zeit habe ich dann einige Finanzbücher gelesen und die haben sozusagen den Kickstart dann bewirkt für Finanzrocker und für das, was ich bis heute eigentlich mache.
Jetzt ohne eine genaue Vermögenszahl zu nennen, du hast es aber auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren geschafft, dir ein Vermögen aufzubauen. Rückblickend, was würdest du sagen, war das Schwierigste dabei?
Ja, ich habe es geschafft, mir ein Vermögen aufzubauen und für mich war das aber am Anfang eine große Herausforderung, überhaupt Geld zu sparen. Ich habe nach dem Studium, habe ich in Hamburg gearbeitet und bin dann immer von Lübeck nach Hamburg gependelt Und ich weiß nicht, ob du es auch kennst, wenn man pendelt, dann gibt man sehr viel Geld aus. Ob das nun für einen Kaffee to go ist, für den Zug oder für Zeitschriften zum Lesen dann. Und da ist unheimlich viel Geld drauf gegangen für die Pendelei an sich, für die Zugfahrten ist viel Geld drauf gegangen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht viel Geld verdient im Marketing. Das heißt, ich konnte über viele Jahre gar kein Geld sparen. Und so wirklich geändert hat sich das dann wirklich erst mit dem Finanzrocker-Blog und wo ich mir dann auch ein nebenberufliches Standbein aufgebaut habe. Und ich habe dann aber auch geschaut, für was ich Geld ausgebe. Und da war dann halt viel Quatsch auch dabei. Und das habe ich ein Jahr lang, glaube ich, mit dem Haushaltsbuch in den Griff bekommen. Und danach konnte ich regelmäßig Geld sparen, auch durch diese nebenberufliche Selbstständigkeit, die ich dann hatte. Und das hat auch dazu geführt, dass neben dem Vermögen, was ich dann aufbauen konnte, ich auch in meine eigenen Fähigkeiten investieren konnte durch dieses Wissen, was ich mir da angeeignet habe, sei es im Finanzbereich, im Marketingbereich, Podcastbereich. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich eben das Geld, was ich dann nebenberuflich verdient habe, dann anlegen konnte. Und das hat sich jetzt bis heute dann auch ordentlich vermehrt.
Also das heißt, du hast dir nicht gleich dann Lamborghini gekauft?
Ich habe nicht mal ein eigenes Auto, also von daher.
Was war rückblickend der größte Hebel? Also in welchen Bereichen hast du das meiste Geld gemacht?
Ja, das ist eindeutig das Thema Humankapital, weil wenn du in dich selber investierst und auch in das Wissen, das ist der größte Hebel, weil das kannst du beliebig steigern und an der Börse, da hast du im Schnitt in den letzten 30 bis 40 Jahren hast du so eine Rendite zwischen 8% und 9% gehabt, wenn man das runterrechnet, aber du hast beim Humankapital, beim Gehalt oder auch bei der Selbstständigkeit und den Fähigkeiten einen viel, viel größeren Hebel. Das hat auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel 2016, ein Jahr nach der Gründung von Finanzrocker, habe ich meinen Job nur durch die Fähigkeiten bekommen, die ich damals beim Bloggen mir angeeignet habe. Und das war dann natürlich auch ein Kickstart. Ich habe da nochmal ordentlich mehr verdient als im Job davor. Und so war das jetzt eben auch bei dem Job, wo ich jetzt bin. Ich war vorher 2,5 Jahre selbstständig und habe jetzt durch diese Fähigkeiten eben auch diesen Job bekommen. Und das ist das Humankapital und das ist wirklich der größte Hebel. Ein anderer Hebel, der jetzt so langsam kommt, nach über 10 Jahren, das ist der Zinseszins. Und den bemerkt man aber auch erst nach, ja, ich glaube, nach 9 Jahren habe ich das erste Mal so gemerkt, dass die Dividenden, die dann monatlich kommen, die werden ja auch immer mehr über die Jahre, weil die Unternehmen dann die Dividende erhöhen und weil ich dann auch mehr in die Unternehmen investiert habe. Und das führt dann noch zu einem zusätzlichen Einkommen.
Ja, aber das Spannende eben, das hört man ja auch aus deiner Geschichte raus. Du hast zwar am Anfang geerbt, aber bist ja dann trotzdem dann, als du gestartet bist, ja eigentlich bei Null auch losgelegt, wo sich wahrscheinlich Richtig. Dann auch viele auch wiederfinden, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt nicht 100.000 oder eine 500.000 rumliegen, die ich jetzt investieren kann, um da noch mehr Geld draus zu machen, sondern eben sehr, sehr bodenständig, was ich jetzt auch gerade noch rausgehört habe, ist ja eigentlich so dieses alte Gesetz, Einnahmen erhöhen, Ausgaben senken, was ja Richtig. Am Ende dann dazu beiträgt.
Ja, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt und das fängt ja mit ganz kleinen Sachen an. Ne? Also ich merke das ja bei mir selber. Also ich habe ganz viele Streaming-Anbieter, ob das ein Musikstreaming ist, ob das Serienstreaming ist, Zeitschriften-Streaming und das Ganze summiert sich ja dann über die Monate zu einem ja guten 3- bis 4-stelligen Bereich, ne, wenn man sich da nicht drum kümmert. Und das ist zum Beispiel auch so ein Hebel, wo man ansetzen kann, indem man beispielsweise Netflix, wenn man es nicht guckt, dass man es kündigt oder auf Eis legt und sich dann auf die Sachen fokussiert, die man dann auch hauptsächlich nutzt. Und das waren so Sachen, die habe ich vor 9 Jahren extrem gelernt.
Ist das auch, würdest du sagen, das größte Problem, warum Menschen zu wenig Geld haben? Also weil ich das natürlich auch immer wieder höre, gerade wenn es um Auswanderung geht, ja, wir haben nicht so ein großes Budget wie jetzt andere, wenn sie auswandern. Oder was würdest du sagen, ist so das Problem, warum Menschen wenig Geld oder zu wenig Geld haben?
Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist, die meisten Menschen wissen einfach nicht, wie viel sie jeden Monat ausgeben und für was sie das ganze Geld ausgeben. Und das summiert sich ja unheimlich schnell, wenn man da keinen genauen Blick drauf hat, ne? Und das beste Beispiel habe ich ja eben genannt, sind die Streaming-Anbieter oder generell die Abos. Oder wenn du jetzt jeden Tag zur Arbeit fährst und du gehst zu einem Kaffeehaus, das muss jetzt nicht Starbucks sein, sondern wir haben ja bei uns die Kette Junge, die ist fast genauso teuer wie Starbucks. Und wenn man da jeden Tag hingeht und sich den Kaffee holt, dann kommt am Ende des Jahres eine große Summe bei raus. Und das sind so Sachen, die kriegt man relativ schnell dann auch über so einen Haushaltsplan oder beispielsweise eine App wie Finanzguru, bekommt man dann einen guten Überblick über die Einnahmen und Ausgaben und kann daran auch schnell was ändern. Und bei mir war das damals genauso. Ich habe dann gerade diese Kosten, die habe ich dann weggeschafft und habe seitdem auch immer drauf geachtet. Also ich habe ein Jahr lang einen Haushaltsplan geführt, habe mir dann immer die Ausgaben genauer angeschaut, habe das geändert. Und jetzt brauche ich den gar nicht mehr führen, weil es funktioniert auch so.
Ja, Finanzguru kann ich auch empfehlen, habe ich auch genutzt, verlinkt mir auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Ist wirklich auch erstaunlich, wenn man Ende des Monats da mal drauf guckt, weil eben es fällt einem so gar nicht auf. Deswegen also eine sehr gute Empfehlung. Wenn wir mal jetzt konkret rangehen, weil ja eben hier viele zuhören, die ja auch planen auszuwandern oder eben sich so ein höheres Budget mal ersparen oder ja aneignen wollen. Was würdest du sagen, was sind so die ersten Schritte, die man machen sollte, um sich eben so ein Budget aufzubauen? Also eben sparen wahrscheinlich und dann?
Naja, ich glaube, der wichtigste Punkt, und das habe ich auch relativ schnell gelernt, ist, dass man sich beim Vermögensaufbau immer zuerst bezahlen sollte. Das bedeutet, dass alle Sparpläne beispielsweise am Anfang des Monats ausgeführt werden, beziehungsweise überwiesen werden. Oder das müssen jetzt keine Sparpläne sein, sondern das kann auch einfach das Geld sein, was ich aufs Tagesgeldkonto packe. Und das überweise ich am Monatsanfang, weil sonst, wenn ich das erst am Ende mache, dann bleibt wahrscheinlich gar nicht mehr so viel übrig, was ich da überweisen kann. Und das hat dazu geführt, dass ich mich wirklich dann auch darauf konzentriert habe, sofort diesen Dauerauftrag immer am ersten oder zweiten zu machen und dann ist das Geld schon mal weg, ich kann es nicht ausgeben. Und das hat eine immense Hebelwirkung dann auch gehabt und diesen Sparplan von damals, von 2014, den habe ich bis heute noch. Mittlerweile sind noch ein paar weitere Sparpläne dazugekommen, aber das war so bei mir dann der Anfang und generell empfehle ich dann auch bei solchen Fragen, wenn man jetzt irgendwas plant, ob man nun auswandern möchte, ob man eine Immobilie kaufen oder bauen möchte, dass man das Geld, was man relativ kurzfristig benötigt, niemals in schwankungsreiche Assets investiert. Also das heißt, wenn man nur einen Zeithorizont von 0 bis 5 Jahren hat, dann sollte man immer gucken, dass man das nur aufs Tagesgeldkonto packt oder womöglich in kurzlaufende Anleihen oder Anleihen-ETFs, weil da habe ich nicht so eine großen Schwankungen und ich komme nicht in die Bredouille, wenn jetzt kurzfristig, wie wir es momentan haben mit den Trumpschen Zöllen, dass die Börse komplett einbricht und ich dann am Ende gar nichts mehr von dem Ersparten habe. Also das ist immer extrem wichtig für Geld, was ich jetzt beispielsweise erst in 10 Jahren oder in 15 Jahren brauche, dann kann ich natürlich riskanter investieren, beispielsweise dann an der Börse. Vorher würde ich das aber nicht machen. Das gleiche gilt natürlich auch für Kryptowährung.
Das heißt eben, also wenn wir das jetzt mal konkret angehen, nehmen wir an, ich habe jetzt nur ein Girokonto, was würdest du als erstes machen? Also wo mein Gehalt jeweils reinkommt, wo ich dann sehe, okay, ich habe ja Ausgaben wie Miete und so weiter, die kann ich ja nicht senken, die kann ich nicht streichen. Wie würdest du vorgehen?
Also ich würde mir auf jeden Fall erstmal ein Tagesgeldkonto bei meiner Bank holen, wo ich das Geld dann drauf überweisen kann. Da kommt es jetzt gar nicht so auf die Höhe der Zinsen an. Hauptsache, ich habe das Geld erstmal vom Girokonto weg. Ja, das würde ich sowieso immer empfehlen, weil das verführt immer zum Geldausgeben. Und dann kann man immer noch gucken, ob ich jetzt zum Beispiel einen Festgeldanbieter noch dazu nehme, wo ich das Geld dann investieren kann. Da gibt's ja mittlerweile auch viele Möglichkeiten, wie beispielsweise Weltsparen. Da kann man das dann gut auch bei nordischen Banken unterbringen. Die sind nicht so riskant, wie jetzt zum Beispiel südeuropäische Banken. Und da kriege ich auch noch einen relativ guten Zinssatz. Und von da aus kann ich mir das Geld dann jeden Monat erstmal aufs Tagesgeldkonto überweisen. Und ich glaube, was man noch machen kann, ich habe anfangs auch nochmal so ein zweites Girokonto dazu genommen als Konsumkonto, wo ich mir dann auch Geld drauf überwiesen habe, einfach um damit umzugehen, dass ich nur noch so und so viel Geld habe und gar keinen Dispo-Kredit, sondern dass ich dann wirklich nur das Geld habe, was da ist. Und das hat mich dann diszipliniert, tatsächlich auch nur so viel auszugeben.
Jetzt haben wir erstmal so über das Verteilen gesprochen, also an Geld, wo ich jetzt erstmal nicht mehr rankomme und das nicht mehr ausgeben kann, sondern wo ich ja eben erstmal spare. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, ich will ja ein Vermögen aufbauen. Ich will ja schon, dass aus dem Geld, was ich ja da anspare, dass da auch mehr wird, sondern dass da nicht jetzt am Ende noch das nur da bleibt, was ich bisher eingezahlt habe. Du hast jetzt vorhin gerade von ETF-Anleihen gesprochen, was ja dann eher eben so die sichere Variante ist, wenn man sein Geld schnell wieder braucht. Ab wann würdest du sagen, lohnt es sich dann quasi in Aktien-ETFs zu investieren?
Also grundsätzlich lohnt sich das schon immer, allein wegen der Tatsache, dass man das zumindest mal ausprobiert. Und heutzutage hat man ja ganz andere Möglichkeiten als beispielsweise vor 10 oder 15 Jahren. Heute gibt's die Neobroker, wo man für wenig Geld oder sogar kostenlos Sparpläne laufen lassen kann. Man kann das mal testen, ob man damit auch mit den Kursschwankungen dann zurechtkommt. Und das muss ja nicht viel Geld sein. Hauptsache, man hat erstmal einen Fuß drin und kann sich ein bisschen ausprobieren. Das war bei mir damals auch so. Ich habe mich ausprobiert. Ich hatte Probleme mit den Schwankungen. Das muss ich auch ehrlich zugeben. Also beispielsweise, wenn dann eine Aktie, die ich gekauft hatte, um 50 Euro gefallen ist an einem Tag. Das war damals die Apple-Aktie, die war ein paar hundert Euro damals wert, ist dann nach den Quartalszahlen gefallen und dann habe ich sie relativ schnell wieder verkauft, weil ich damit nicht umgehen konnte. Und das hat bei mir Jahre gedauert, um damit wirklich umzugehen. Bei ETFs hat man diese Kursschwankungen nicht so extrem wie bei Einzelaktien, weil die ETFs, die bestehen ja aus mehreren hundert, wenn nicht gar sogar 1500 oder mehreren tausend einzelnen Unternehmen. Das heißt, da hat man eine größere Streuung und die sind nicht so abhängig von den einzelnen Quartalszahlen. Aber das sind auch so Sachen, die ich dann sukzessive lernen musste. Und diese Sparpläne, die kann man auf ETFs, die kann man auf Aktien, die kann man auf Anleihen fahren und die kann man jeden Monat da kostenlos laufen lassen, sogar zweimal im Monat. Und damit kann man starten. Und wenn man ein bisschen C schon drin hat im Börsenwasser, dann kann man den zweiten C dann mit reintun und langsam anfangen. Und das Einfachste ist natürlich dann Sparplan auf einem breit gestreuten ETF einzurichten und dann einfach laufen lassen. Und selbst wenn es jetzt zu so Schwankungen kommt, selbst dann bekommt man ja beim Sparplan mehr Anteile dann für das Geld, was man dann investiert, weil die ETFs ja weniger wert sind.
Genau, ja, ich glaube, es ist auch so von der Denke her, man soll da eben ja nicht den Fehler machen, da ständig drauf zu gucken, sondern man soll sich einen Sparplan einrichten und dann lässt man den einfach mal für ein paar Jahre laufen, wenn man das Geld eben halt nicht sofort braucht, ne? Sonst wäre es eben ja nicht das Richtige. Aber das ist ja wahrscheinlich das, eben die Leute gucken da drauf und denken, ah, jetzt geht alles nach unten, jetzt habe ich alles verloren, jetzt verkaufe ich es noch schnell und so, aber es ist ja nicht verloren. Es ist ja wie beim auch, wenn es nach oben geht, habe ich es ja auch nicht automatisch schon gewonnen, wenn ich es nicht verkauft habe.
Genau.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Denkfehler von vielen, oder?
Ja, das hat man ja damals auch bei der Telekom-Aktie gemerkt. Und viele haben ja immer noch einen Schaden davon getragen von der Telekom-Aktie, obwohl sie sich seitdem ordentlich wieder erholt hat und auch durch die Dividende natürlich auch einen stetigen Geldstrom dann gebracht hat. Ja. Und so ist es bei vielen Werten. Also jetzt eine Apple, die ist in den letzten Tagen um 250 Milliarden, glaube ich, Marktkapitalisierung gefallen. Und auch das ist jetzt so ein kurzfristiges Bild, aber das heißt nicht, dass das jetzt auf ewig weg ist, die Kohle.
Es sei denn, Apple gibt es irgendwann nicht mehr, dann wäre es ja weg.
Natürlich, dann wäre es weg, aber bei der Marktposition, die Apple momentan hat, kann ich mir das zumindest in den nächsten 5 Jahren nicht vorstellen.
Vielleicht noch kurz zu den Sparplänen, auch zu den Summen. Ich weiß, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, du gibst 1.000 Euro jeden Monat in so einen Sparplan. Mhm. Wie viel sollte ich jetzt, wenn ich jetzt eben nicht so ein Riesengehalt habe, ich gebe jetzt einen Teil von meinem Gehalt jeden Monat auf das Tagesgeldkonto, wie viel gebe ich dann rein in so einen Sparplan?
Na, generell sollte man sich halt die Frage stellen, warum ich anfange, ein Vermögen aufzubauen. Also ist es, weil ich später meine Rente aufbessern will oder ist es, weil ich vielleicht in 10 Jahren dann auswandern möchte und bis dahin das Geld brauche? Das sollte ich erstmal festlegen. Und dann gibt's ja auch Rechner, womit man sich sehr anschaulich dann errechnen kann, wenn das so weiterläuft an den Börsen wie die letzten 10, 20 Jahre, welches Vermögen habe ich denn dann, wenn ich einen Sparplan mit 100 Euro, mit 200 Euro oder mit 500 Euro dann eingerichtet habe? Dann kann man sich ungefähr so die Summen vorstellen, um die es dann geht. Also ich habe damals mit 150 Euro angefangen und bei mir war die Grundlage, ich möchte ein Zubrot zur Rente haben. Das war damals so die Denke. Und da konnte ich mir auch noch nicht so vorstellen, wo lande ich denn 10 Jahre später? Und ich glaube, das hat mir damals am meisten geholfen, über so einen Rechner dann einfach mal eine Vorstellungskraft zu bekommen, wo führt der Weg hin? Und dann von dem ausgehend muss ich dann nochmal gucken, wie viel kann ich mir eigentlich leisten im Monat? Und ich habe sukzessive jetzt erhöht. Jetzt bin ich mittlerweile bei, es sind mehrere Sparpläne und das sind in der Regel ja um die 1000 Euro Sparpläne und dann gibt es nochmal Einzelinvestments dazu und da muss jeder dann halt schauen, wie viel kann er denn da auch wirklich an der Börse ausgeben, weil an das Geld sollte man dann auch nicht in 1-2 Monaten ran müssen, weil das kann dann auch ins Auge gehen.
Ja, wenn wir jetzt noch so ein Beispiel nehmen, also nehmen wir an, ich habe jetzt 10.000 Euro auf der hohen Kante, ich möchte jetzt auswandern, ich brauche aber 50.000. Ist das realistisch? Also eben, weißt du, wie lange würde sowas dauern? Oder was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt eben, ohne jetzt so eine unseriöse Schnellreich-Methode zu nehmen, aber was wäre quasi realistisch, um aus 10.000 50.000 zu machen?
Also ich würde persönlich so lange warten, bis ich das ersparte Geld zusammen habe, weil es gibt da, wie du eben schon gesagt hast, keine wirkliche Abkürzung. Ne? Also es gibt natürlich Möglichkeiten, dass man sich einen Kredit aufnimmt, aber da bin ich auch absolut kein Fan von. Und dann gibt's natürlich immer wieder Anlagen, die von vornherein hohe Renditen versprechen. Also bei YouTube gibt's ja so viel Schrott und hohe Renditen gehen immer mit einem hohen Risiko einher. Und dazu zählen natürlich auch die Kryptowährungen. Und generell, man sollte dann nicht in Sachen investieren, die man auch nicht versteht. Also das heißt, wenn man jetzt keine Lust hat, in Kryptowährungen zu investieren oder sich mit Geschäftsmodellen oder Kennzahlen zu beschäftigen, dann sollte man eben nicht in Kryptowährungen oder Einzelaktien investieren, sondern eher in ETFs. Und generell bei dem Startkapital, da würde ich einfach damit anfangen, dass ich regelmäßig im Monat mir Geld zurücklege. Und so habe ich das beispielsweise auch immer bei meinen Reisen gemacht. Wenn ich jetzt eine längere Auszeit genommen habe, dann habe ich monatelang Geld gespart in einen zusätzlichen Topf. Und das habe ich dann ausgegeben.
Also eher das und dann natürlich Einnahmen erhöhen durch einen Zweitjob oder so.
Richtig, ja.
Gibt es noch was jetzt auch, weil du wahrscheinlich in den Jahren, wo du den Blog schreibst, wo du die Podcast-Folgen machst, gibt es was, wo du sagst, lass die Finger davon, weil ich habe schon so viele Hörer und Leser gehabt, die da irgendwie sich die Finger verbrannt haben und Geld verloren haben?
Ja, also generell sollte man seine Geldanlage halt nicht auf YouTube-Videos oder Instagram-Posts fußen lassen, weil das ist immer ziemlich problematisch, weil da werden immer Versprechungen gemacht und es gibt Leute bei Instagram, die treten mit einer Maske auf, die leben in Dubai und versprechen wirklich alles mit so Sachen wie Copy Trading und die sind vermeintlich erfolgreich, aber hinterher stellt sich dann immer raus, es funktioniert nicht so, wie es da immer ist und ich bin nicht reich geworden, sondern eher arm, weil meine ganze Kohle weg ist. Davon würde ich immer die Finger lassen und gleiches gilt eben auch für Kryptowährungen im großen Stil, weil ja, das kann auch schnell dazu führen, dass die Kohle dann weg ist. Man hat es ja gerade bei diesen Pump-and-Dump-Geschichten jetzt im letzten Jahr gesehen, da gab es ja genug Beispiele. Der amerikanische Präsident ist ja eins davon mit seinem Trump-Coin und da muss man halt immer aufpassen. Also generell sollte man immer verstehen, in was man investiert und sich da zumindest ein bisschen mit auseinandersetzen und dann funktioniert es eigentlich irgendwann automatisch.
Ja, aber du hast gerade noch was Richtiges gesagt, weil das ist ja so ein neuer Trend, irgendwelche Strategien zu kopieren. Ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich nie.
Nein, das funktioniert nicht so wie bei diesem Copy Trading. Da gibt's ja große Anbieter. Das heißt, du investierst in ein Portfolio von irgendeinem. Jetzt in dem Beispiel, was ich genannt habe, hat er eine Maske und lebt in Dubai und verdient damit seine Kohle. Aber diese Strategien, die er fährt, die funktionieren halt meistens nicht. Bei mir war das damals aber auch so. Ich bin über einen Blog gestolpert, der heißt Rente mit Dividende. Den gibt's heute auch noch. Und da hat der Alexander seinen Weg zum stetigen Einkommensstrom durch Dividenden bis zur Rente nachgeschrieben und erzählt jeden Monat. Und den hatte ich ich glaube, bis heute 7 Mal in meinem Podcast drin. Und dann hat er immer wieder ein Update gegeben, wie sowas funktioniert. Und da habe ich mir auch ein paar Anregungen geholt. Und das hat bis heute auch ziemlich gut funktioniert. Das heißt, ich würde es jetzt nicht von vornherein ablehnen. Ich erzähle ja auch was zu meinem eigenen Werdegang und zu meinem eigenen Portfolio in meinem Podcast. Aber man sollte das halt nicht kopieren, sondern man sollte sich seine eigenen Gedanken machen. Und nur dann funktioniert es auch.
Kannst du jetzt noch für Einsteiger eben aus deinem, ich glaube, über 400 Podcast-Folgen, 250 Blogbeiträge, kannst du da so noch einen Tipp geben, womit man starten sollte, wenn man jetzt noch ganz am Anfang steht?
Naja, ganz so viele Podcast-Folgen sind es zumindest beim Finanzrocker nicht, aber da, ich habe ja noch einen anderen Podcast gemacht.
Genau, den habe ich jetzt dazu gerechnet.
Genau, der Finanzvisier rockt, und da haben wir ja von der vom einfachen Geldmanagement bis hin zu komplexeren Themen alles einzeln besprochen, und der war auch super erfolgreich, der Podcast. Mittlerweile machen wir den nur noch sporadisch. Aber generell würde ich da empfehlen, dass man einfach ein gutes Buch liest, wo man die Grundzüge kennenlernt und auch die Risiken dann auch besser einschätzen kann. Und da fallen mir jetzt sofort unter anderem das Buch von Thomas Kehl von Finanzfluss ein. Das ist ja der Bestseller der letzten Jahre gewesen.
Super, ja.
Genau, und den gibt's auch in der Goldedition, kann ich bedenkenlos empfehlen. Da geht's natürlich jetzt nur um ETFs. Ein anderes Buch ist von Gerd Kommer, Souverän investieren mit ETFs und Indexfonds. Das ist das Buch gewesen, was mich damals auch an die Börse gebracht hat mit. Und es gibt noch ganz viele andere, aber das sind jetzt so die beiden, die eine super Einstiegslektüre bilden. Und ein Evergreen, den muss ich jetzt natürlich auch nennen, ist Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Einfach um das Thema Geldmanagement und Zinseszins und einfach alles besser einordnen zu können. Das Buch hat mich damals auch wirklich begeistert, auch wenn man das natürlich auch ein bisschen kritisch sehen kann, weil das ist natürlich ein Marketer, der auch ziemlich viel verkauft, aber dieses Buch ist trotzdem eine schöne Grundlage.
Ja, ich glaube, der ist ja mit Immobilien reich geworden, aber am Ende, glaube ich, hat das Buch mehr eingespielt als seine ganzen Immobilien.
Und der hat ja auch ganz viele andere Bücher noch rausgebracht, die sind jetzt nicht so lesenswert, aber Rich Dad Poor Dad ist schon gut.
Also wir verlinken die Bücher auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, da unbedingt reingucken. Und das sind ja wirklich, also man zahlt ja da wahrscheinlich 15 Euro, 20 Euro für so ein Buch und kann da natürlich wesentlich mehr rausholen, als man eben für dieses Buch da ausgegeben hat. Richtig. Ich habe noch 2 kurze Punkte. Einmal noch, wenn man ein Land erkunden und bereisen möchte, um zu sehen, ob es eben auch als Auswanderungsland passt, welche Finanztipps, / Spartipps kannst du geben, weil du warst ja auch schon, also wir haben es vorhin gehört, eben Neuseeland. Du warst aber auch vor kurzem in den USA auf einem Roadtrip, mehrere Monate. Was kannst du da mitgeben?
Ja, also wenn wir jetzt das Beispiel USA nehmen, das ist ja das beste Beispiel dafür, wenn man jetzt Geld auf Reisen sparen möchte, dann sind die USA erstmal nicht so das beste Beispiel, weil das ist ziemlich teuer in der Lebenshaltung und teilweise hat man da echte Mondpreise, zum Beispiel bei Konzerten oder bei Sporttickets. Und ich war 2021, 2022 für 10 Wochen dort und habe einen ziemlich extremen Trip durch 13 Bundesstaaten gemacht. Und auf der Reise hatten wir 3 Mietwagen, die komplett unterschiedlich teuer waren, ne? Und letztes Jahr war ich nochmal für 3 Wochen da und da war es noch wichtiger, auf diese Tipps zu achten, weil die Preise seitdem nochmal angestiegen sind. Und deswegen würde ich für das Mieten eines Autos die App Kijk empfehlen. Die hat mir letztes Jahr, glaube ich, 600 oder 700 Euro gespart für den Mietwagen.
Wie schreibt sich das?
Q-E-E-Q. Ja, und da sind alle großen Anbieter von Mietwagen enthalten und es gibt auch kurzfristige Sonderpreise und da kann man dann auch kurzfristig stornieren und dann einen günstigeren Tarif buchen, und das ist enorm hilfreich gewesen, wenn es zum Beispiel um Mietwagen geht. Und beim Thema Bezahlen, da würde ich die Kreditkarte von Wise, also ehemals TransferWise, nehmen, weil man da ein Dollarkonto anlegen kann und man keine Umrechnungsgebühren bezahlen muss. Das ist ja so ein Fremdwährungskonto, wo man, ich glaube, über 50 Währungen oder Währungskonten dann einrichten kann. Ich habe es in Asien auch schon genutzt. Und ich hatte da nie Probleme in den USA, auch in Asien nicht. Und außerdem gibt's da jetzt auch noch Zinsen auf das Dollarkonto beispielsweise. Und das ist auch nochmal ziemlich hilfreich, weil darüber habe ich dann nämlich gespart, habe Zinsen bekommen, die ich dann ausgeben konnte. Das eignet sich aber nicht zum Abheben, da braucht man dann noch eine andere Kreditkarte, wo man dann kostenlos abheben kann. Aber generell in den USA braucht man ja nur selten Bargeld. Das war jetzt in Asien, wie beispielsweise in Thailand, anders, weil man da nicht überall mit Karte zahlen konnte. Aber da gab es eben auch so ein Baht-Konto, wo man dann die thailändischen Baht überweisen konnte und da ausgeben konnte. Und was so das Thema Hotels angeht, da habe ich in den USA nicht auf Airbnb gesetzt, weil das deutlich teurer war jetzt beispielsweise als in Europa, vor allem auch die Reinigungsgebühren. Ich habe aber da fast komplett auf Booking gesetzt und über meinen Genius-Status dann teilweise Upgrades oder günstige Zimmer bekommen. Und auch in anderen Ländern war Booking jetzt beispielsweise oft attraktiver als Airbnb, jetzt beispielsweise in Kuala Lumpur, da habe ich ordentlich Geld gespart über Booking. Das fand ich persönlich enorm hilfreich und ich habe ja zu den beiden USA-Aufenthalten noch zwei sehr lange Podcast-Folgen erstellt, wo es dann noch deutlich mehr Tipps und Erfahrungen gibt. Vielleicht kannst du die dann auch nochmal in den Shownotes verlinken, da kann man sich das auch nochmal anhören im Detail.
Machen wir. Also wollte ich auch gerade sagen, generell, wir verlinken natürlich zu deinem Finanzblog und zum Podcast, also da gerne unbedingt reinschauen. Das mit Booking ist uns selber schon aufgefallen, dass halt einfach auch seitdem man bei Booking auch Ferienwohnungen und eben Bed Breakfast und so weiter findet und nicht nur Hotels, ist das viel attraktiver geworden, das stimmt.
Ja, du wohnst ja in Irland, ne? Und damals habe ich ja auch über Booking die Airbnbs und die Bed and Breakfasts gebucht.
Also deswegen, nächstes Mal kommst du bitte bei uns vorbei. Wir haben ja auch einen Guesthouse. ich wollte noch zum Abschluss, wer jetzt die Folge ja auch bis hierhin gehört hat und sagt, ja, ich nehme das jetzt als Anlass, um mich mal um meine finanzielle Bildung zu kümmern, um mich eben so ein bisschen um meine Finanzlage zu kümmern. Was wäre ein einziger kleiner Tipp, den jeder sofort umsetzen kann, um mehr Geld in sein Leben zu ziehen?
Zwei Punkte, die habe ich auch schon erwähnt. Investiere in die eigenen Fähigkeiten und bezahle dich und dein Vermögen immer zuerst.
Lieber Daniel, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Podcast. Ich stelle ja zum Schluss auch immer noch die Frage, wenn wir in zwei Jahren noch einmal sprechen, wie sieht dein Leben aus? Ich würde dich jetzt so dahingehend fragen, was ist eigentlich dein Ziel? Also weißt du, mit dem Vermögensaufbau, hast du einen Wunsch? Willst du auch mal irgendwann noch auswandern oder willst du dich in fünf Jahren zur Ruhe setzen? Was sind deine Ziele?
Ich habe gar keine konkreten Ziele. Also ich vermute mal in zwei Jahren, wenn wir da nochmal sprechen, dann wird sich nicht so viel geändert haben, weil grundsätzlich macht mir ja mein Job auch Spaß, aber das Thema Vermögen, das spielt insofern eine Rolle, weil man einfach unabhängiger ist von den Gegebenheiten, die man dann hat, also beispielsweise, wenn man den Job verliert, dann ist man deutlich entspannter mit einem Vermögen in der Hinterhand oder wenn man auswandern will, als wenn man halt gar nichts hat und diese Freiheit, die finde ich einfach an der Vermögensbildung toll.
Dann alles Gute weiterhin in Lübeck und bis bald mal wieder.
Ja, mach's gut, vielen Dank.
Das war die Spezialfolge mit Daniel Kort. Alle Links, über die wir gesprochen haben, findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Schau da unbedingt mal rein und vor allen Dingen schau mal auch bei Daniel vorbei in seinem Finanzblog und hör in seine Podcast-Folgen. Damit kannst du kostenfrei deine finanzielle Bildung steigern. Investiere also diese Zeit, denn ich kenne viele Menschen, die sich nicht darum kümmern und am Ende nur neidisch sind, wenn es dann andere geschafft haben, sich ein Vermögen aufzubauen. Nochmal zur Erinnerung, diese Episode hier wandert bald in den Mitgliederbereich vom Einfach-Aussteigen-Club. Als Clubmitglied hast du aber dauerhaft Zugriff auf alle Spezialfolgen und viele weitere exklusive Inhalte. Also, werde jetzt noch Clubmitglied. Den Link findest du in den Shownotes hier in der Podcast-App. So viel also für jetzt in dieser Spezialfolge. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer regulären Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.